Das ist wieder Thema von Radio L zur grossen AHV-Revision. Der Gast im Studio ist der zuständige Regierungsrat Mauro Pedrazzini. Wir haben vor der Pause schon drei verschiedene Stellschrauben diskutiert. Eine vierte ganz wichtige Stellschraube ist der Staatsbeitrag für die AHV. Der sollte von heute 50 Millionen ab 2018 dann auf 20 Millionen reduziert werden. Vielleicht das erste Mal, warum braucht es überhaupt einen Staatsbeitrag?
Staatsbeitrag hat es für die AHV seit der Gründung immer gegeben. Und eigentlich müssen wir sagen, vom Prinzip ist die AHV ein System, das im Umlageverfahren schafft. Also die jetzt schaffen, zahlen ein und verhalten die jetzt in Rente sind. Und in Zukunft werden es halt auch sein, die in Zukunft in Rente sind, werden von denen treten, die in Zukunft arbeiten. Und das System sollte eigentlich aufgehen als Nullsummenspiel. Es tut es aber nur. Man sieht, ein paar Jahre ist der locker auseinandergeklafft. Und die Locke muss jetzt einfach gefüllt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die zu füllen. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir einen grossen AHV-Fonds haben, der Kapitalerträge bringt. Es füllt uns die Locke. Und wir haben einen Staatsbeitrag, der mithilft, die Locke zu füllen. Die Staatsbeiträge früher, wenn man es ganz genau betrachtet, hätte es aus dem Gesichtspunkt nicht gebraucht. Aber sie haben einfach dazu beigetragen, das Grossvermögen von jetzt 2,7 Milliarden zu öffnen, das wir jetzt haben.
Und schon heute kann die AHV die Rentenausgaben durch die Arbeitnehmer- und die Arbeitgeberbeiträge gerne nicht mehr decken.
Genau so ist es. Es ist so, dass man eine Bewegung hat, die eigentlich normalerweise parallel verlaufen ist in der Vergangenheit. Aber jedes Mal, wenn es eine Rezession gegeben hat, also ein negatives Wachstum oder ein Co-Wachstum einmal ein, zwei Jahre, dann ist einfach die A-Kurve stehen geblieben, die mit den Einnahmen, und die mit den Ausgaben ist weiter gestiegen. Also ist die Schere offen gegangen. Und darum braucht so einen Staatsbeitrag. Wenn man auf einen Staatsbeitrag komplett verzichten wette, dann müssen wir bei einer anderen Massnahme stärker reinfahren, zum Beispiel noch einmal ein Jahr länger arbeiten oder Beiträge stärker aufzutun. Es ist einfach ein Abwägen. Es sind die verschiedenen Stellschrauben, die man hat, und wir haben an jeder Stellschraube gedreht, aber an keiner allzu stark.
Die Diskussion um den Staatsbeitrag ist eigentlich der Ausgangspunkt jetzt für die grosse AHV-Revision. Der Landtag hat ja im 011 gesehen, es gibt noch einen Staatsbeitrag bis 2017 und ab 2018 nichts mehr, außer es liegt dann etwas Neues auf dem Tisch.
Ja, der Staatsbeitrag früher war ganz anders definiert. Bis in 11 hat es geheißen, 20% von den Ausgaben und 3/4 von LSV, das muss man ganz grob sagen. Und der Landtag hat dort zum Beispiel 2011 gesehen, wir müssen den Staatsbeitrag neu festlegen, aber entkoppelt von der Demografie. Dass der Staat nicht all mehr zahlen muss, je mehr sich die demografische Schere offen tut. Und dort hat in der Landtag beschlossen, ja, wir sprechen einen neuen Beitrag, entkoppelt von der Demografie, aber nur von einem begrenzten Zeitraum, um neue Massnahmen vorlegen zu haben. Und wo ich das Amt angetreten habe, dort ist ein versicherungstechnisches Gutachten vorgelegen über die AHV. Und es hat einfach gesagt, dass wir in 20 Jahren von unseren rund 11 Jahresausgaben im Vorrat angekommen auf etwa 4,4. Und es war offensichtlich, dass wir jetzt dort etwas machen müssen. Und wir haben uns die Zeit gelassen, eben die einzelnen Massnahmen sammeln, prüfen, bewerten, berechnen, bis wir jetzt rund anderthalb Jahre nach meinem Amtsantritt jetzt den Vernehmlassungsbericht vorlegen haben können.
Das letzte Jahr war der Staatsbeitrag knapp 60 Millionen Franken gewesen. Aktuell ist er 50 Millionen. Neu soll er ab 2018 noch nach 20 Millionen sein. Das schenkt dann also entsprechend auch ein.
Das ist eine Reduktion, die man im Staatsbudget sehr spüren wird. Es ist auch bitter nötig, weil der Staatshaushalt ist, wir sehen zwar das Licht am Ende vom Tunnel, aber man kann nicht einfach sagen, unser Staatshaushalt ist jetzt saniert, ist gut, und jetzt kann man die Hände in den Schoss legen und weitermachen. Und erstens viel Unwägbarkeit und zweitens haben wir schon ein strukturelles Defizit. Es ist immer noch da. Es ist nicht einfach vergeben und vergessen, nur weil man eine ausgeglichene Rechnung präsentieren kann. Es gibt schon noch einiges zu tun. Jetzt aber, die Bewertung vom Staatsbeitrag kann man natürlich auf zwei Arten machen. Die aktuelle Gesetzeslage sieht schlicht und einfach keinen Staatsbeitrag mehr vor für 2018. Jetzt kann man daraus zwei Aufgaben ableiten. Man kann erstens die Aufgabe ableiten, wieder einen Staatsbeitrag einzuführen, oder man kann die Aufgabe ableiten, die AHV so aufzustellen, dass sie keinen Staatsbeitrag mehr braucht. Man hat natürlich auch Varianten geprüft, wo man keinen Staatsbeitrag mehr braucht. Aber ich habe uns einfach gesagt, dass man den halt auf den anderen Stellschrauben stärker dahinter noch länger arbeiten oder Beitragssätze noch höher aufzutun, etc.
Beim Staatsbeitrag geht es ja um einen Kompromiss, weil ein Drittel der AHV-Gelder geht ja schon jetzt ins Ausland, Tendenz stark steigend. Das heisst, das Geld, das man beim Staatsbeitrag sperrt, das kann man dann im Land selber verwenden.
Es ist wahr, ein Staatsbeitrag ist etwas, das man ja als allgemeine Steuermittel nennt und in die AHV einpumpen. Und ein Teil von dem geht ins Ausland. Und jetzt kann man sagen, ja, wieso kann man denn überhaupt noch einen Staatsbeitrag rechtfertigen? Die Zupendler, die bei uns arbeiten, die leisten in ihrem Arbeitsplatz ja auch eine Wertschöpfung. Die Wertschöpfung generiert Steuersubstrat. Und einen Teil von dem Steuersubstrat darf man auch dazu verwenden, die AHV einzustecken, auch wenn man weiß, dass ein Teil ins Ausland abfließt. Aber eben, es ist wie bei allem eine Frage vom Mass. Ein Staatsbeitrag soll sein, erleichtert dann die Revision, weil er auf Seite von den anderen Massnahmen weniger starke Massnahmen braucht, aber er soll nicht zu hoch sein.
Und der Staatsbeitrag bringt 0,69 Jahresausgaben, also der ist so ein bisschen in der Mitte drin von den Massnahmen.
Ja, ist eine wirksame Massnahme, aber nicht jetzt eine extrem wirksame. Man kann den Staatsbeitrag natürlich, man könnte verdoppeln, dann hätte man die doppelte Wirkung, das wäre, ist klar.
Eine andere Möglichkeit, allerdings eine sehr unpopuläre Massnahme, wäre eine Rentenkürzung, zum Beispiel um 10%. Das schlägt die Regierung aber nicht vor, das ist politisch nicht umsetzbar.
Es hat ein paar Massnahmen in dieser Aufzählung, die, sagen wir, eher einen theoretischen Charakter haben, wo man ableiten könnte, was wäre, wenn man in Not wäre. Wenn jetzt wirklich etwas ganz schlecht wäre und man denkt, um 10% Rente auf einen Klapp kürzen von einem Jahr aufs andere. Etwas, wo im Grenzfall vielleicht gar noch möglich wäre, aber dann sieht man, das hätte eine bestimmte Wirkung, aber Wunder dann es nicht vollbringen. Also man sieht, selbst eine dermaßen drastische Massnahme hätte nur eine begrenzte Wirkung. Die andere Massnahme, die eher theoretischer Natur ist, ist eine Erhöhung von der Kapitalrendite, vom Fonds. Deutsch gesagt, die Aktienquote sehr, sehr viel höher aufgetan, damit man höhere Rendite generiert. Aber es heisst natürlich, dass noch höhere Risiken eingehen. Und das weiß man, dass sich die Aktien alle paar Jahre mal halbieren. Und das muss man dann noch aushalten, bis um einen politisch stark beobachteten Gebilde wie der AHV. Und dort hätte ich eben meine Zweifel, dass man es aushalten.
Ja, verständlich. Eine andere Stellschraube, Rentenvorbezug. Wegen dem Vorbezug liegt ja das faktische Rentenalter zu liegen, ist deutlich unter 64. Rund 44% beziehen die Rente schon vor 64. Knapp die Hälfte davon schon mit 60. Die Regierung hat die Sätze für den Vorbezug, glaube ich, per Anfang 2012 schon mal gekürzt. Sind da weitere Kürzungen angedenkt?
Es ist ja so, dass wenn man die Rentenvorbezugssätze ganz mild ausgestaltet, dass es dann für einen Einzelnen rentabel ist, mit 60 die AHV zu nehmen, aber gleich weiter zum Arbeiten. Also die Tatsache, wenn jemand AHV anfängt zu beziehen, hat bei uns im Land oft nichts damit zu tun, wenn er wirklich aufhört zu arbeiten. Weil eine Sache kann man ja unabhängig voneinander wählen. Bei diesen Vorbezugssätzen, die sind immer wieder Gegenstand von Diskussionen. Da kann man zwei verschiedene Ansichten einnehmen. Man kann sagen, die Vorbezugssätze sollten recht mild ausgestaltet werden, weil es den Leuten erleichtert, in die Frühpensionierung zu gehen, wenn sie älter sind und das wünschen. Man kann aber auch sagen, nein, die Vorbezugssätze sollte man möglichst hart ausgestalten, also sehr hoch ansetzen, weil sich sowieso nicht jeder leisten kann, in die Frühpension zu gehen, das muss man sich leisten können. Und es kann sich nur die Bessergestellten leisten und dann soll man die gehörig schröpfen. Die Ansicht, die ich habe, ist weder die eine noch die andere. Beim Thema Vorbezugssätze, dort ist meine Ansicht die, dass die versicherungsmathematisch gerecht sein sollen. Also wenn man früher geht, oder in Zukunft man kann auch später gehen, dann kommt man einfach höhere Renten über. Wenn man nicht genau mit 65 geht, sondern früher oder später, dann soll er eine Rente überkommen, die so berechnet ist, dass er niemandem etwas schenkt, aber auch niemand ihm etwas schenkt. Also es muss niemand sich schlecht fühlen, wenn er früher geht, weil er wird genau gerecht behandelt und er soll sich auch nicht übervorteilt fühlen, weil ihm jemand etwas schenkt. Also die Sachen muss einfach so berechnet sein, dass sie versicherungsmathematisch gerecht sind. Und dann, glaube ich, kann man diesen Diskussionen entgehen von Gerechtigkeit oder Nicht-Gerechtigkeit von der Vorbezugssätze. Dennoch, die Frage taucht immer wieder auf und darum haben wir berechnet, was es ausmachen täte, wenn wir die Vorbezugssätze auf Schweizer Niveau anheben täten. Und Schweizer Niveau heute ist so gestaltet, dass man eine Art gestraft wird, wenn man früher in die Pension geht.
Es ist bei uns nicht geplant, aber stärkere Anpassungen beim Vorbezug?
Die Anpassung, also wenn jetzt Rentenalter 65 kommt, dann werden Ihnen alle Vorbezugssätze und auch die Zuschläge beim Aufschub einfach neu berechnet, nach aktuellen versicherungsmathematischen Grundsätzen. Ein Hauptparameter ist natürlich die Lebenserwartung, die dort einfließt. Und das letzte Mal haben wir es vor ein paar Jahren berechnet. Inzwischen hat sich die Lebenserwartung wieder ein bisschen verändert, also muss man es einfach neu berechnen. Und das wird man in Zukunft halt alle paar Jahre mal machen müssen, um zu schauen, ob man noch auf dem gerechten Stand ist. Also nochmal, an wo früher geht, soll niemand damit etwas schenken, aber soll auch von niemand damit etwas geschenkt überkommen. Soll einfach gerecht zugehen.
Ich glaube, die wichtigsten Punkte hätten wir da damit besprochen. Ein Punkt ist noch lebenslange Beitragspflicht auf Erwerbseinkommen. Das soll auch noch 0,2 Jahresausgaben bringen.
Das ist eine Massnahme, die zwar nicht allzu viel bringt jetzt im Vergleich zu anderen Massnahmen, aber wo ich glaube, dass sie einen gewissen Gerechtigkeitscharakter hat. Wenn man heute länger schafft, ein ordentliches Rentenalter, dann zahlt er einfach keine AHV-Beiträge mehr. Also hat man noch einen Vorteil. Und das finde ich nicht richtig, weil oft sind es bei uns die Leute, die eher höhere Einkommen haben, die länger arbeiten. Und die sollen genauso AHV auf ihre Einkommen zahlen sollen wie vorher. Also, damit man es klar versteht, das wird oft missverstanden. Die Leute haben zumal das Gefühl, sie müssen für ihre Pensionskassenrente noch AHV zahlen. Also, so ist natürlich nicht gemeint, sondern da geht es nur um Erwerbseinkommen, um Lohn. Wer also im Rentenalter noch einen Lohn überkommt, soll auf er genauso AHV, IV, FAK und auch Arbeitslosenversicherung zahlen, wie er das vor dem Rentenalter getan hat.
Die grosse Frage natürlich, die sich alle stellen, ist die Vorlage tatsächlich sozialverträglich? Die Frage wird auch in den Internetforen schon heftig diskutiert. Jemand hat postet, vielleicht könnte man ja überlegen, die AHV-pflichtige Lohnsumme zu erhöhen, damit diejenigen, die viel abcashen, mehr einzahlen. Ich glaube, dazu müssen wir mal etwas klarstellen.
Also, man zahlt auf einen vollen Lohn immer AHV, egal wie viel das an verdient. Aber egal wie viel das an eingezahlt hat, das Maximum von der AHV, das man überkommt, liegt heute bei 2.320 Franken pro Monat. Und mehr gibt es nicht. Also man hat dort einen starken Solidaritätsbeitrag, dass Leute, die überproportional hohe Einkommen haben, viel, viel mehr einzahlen, als sie im Verhältnis dann überkommen. Und das ist eine gewünschte Solidarität seit der Gründung von der AHV. Und das ist in dem System drin. Es gibt andere Sozialsysteme, wo man ein gewisses Maximum hat beim Lohn, wo man Abzug hat. Und was darüber rausgeht, ist abzugsfrei. Aber bei AHV ist es eben genau nicht so. Da zahlt man auf jeder Rappen, wo man verdient, egal wie viele Millionen das sein könnten, zahlt man immer seine heute 7,8% und in Zukunft ist geplant 8,9%.
Das heisst, die Reichen, ich sage jetzt einmal einen CEO von einer Bank, wo ein Vielfaches an AHV-Abgaben von einer normalen Bürzer einzahlt, der kommt den Unterstrich auch nicht mehr über als einfach die Maximalrente von, ich glaube, 2.300.
2.320 mal 13, ja. Jetzt.
Gut, andere Frage, ist sie enkeltauglich? Die Regierung hat das Ganze ausgerichtet auf der Zeithorizont 2032. Man sieht, in 20 Jahren, wir reden vom 12 weg. Dort hat es jetzt eine Art Schuldenbremse, ist der falsche Ausdruck, aber ein Interventionsmechanismus. Das heisst, man muss dann alle 5 Jahre anschauen. Droht irgendwie der Fall unter 5 Milliarden, glaube
ich. Unter 5 Jahresausgaben.
Ja, Entschuldigung, ja. Unter 5 Jahresausgaben. Ja, ich glaube, das.
Ja, wie gesagt, eben, es gibt ja den schönen Spruch, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Und da geht es um Prognosen. Wir müssen sehr viele Sachen prognostizieren, wenn wir versicherungsmathematische Berechnungen von dieser Art machen. Wir müssen ja unsere Vorstellung darüber machen, wie werden sich die Arbeitskräfte im Land entwickeln oder die Lohnsumme konkreter werden, wie werden sich die Rentner entwickeln, wie werden Kapitalmarktrendite sein, wie wird die Lebenserwartung sich verändern und so weiter und so fort. Der Berechnungshorizont ist jetzt einfach 20 Jahre, wo wir gemacht haben und das Ziel ist, dass wir in 20 Jahren noch gut dastehen, dass wir also mit dem Massnahmenpaket, das wir vorschlagen und den Annahmen, die wir getroffen haben, wo wir glauben, dass sie nach heutigem Maßstab vernünftig sind, dass wir in 20 Jahren noch den Fonds erhalten und der allergrößte Teil der Kapitalerträge im Fonds, die erwirtschaftet werden, in den nächsten 20 Jahren. Das heisst, dass wir die Substanz vom Fonds auch in den nächsten 20 Jahren nicht angreifen. Wenn wir jetzt anschauen, was ist in 20 Jahren? Die Geburt der stärksten Jahrgänge, ich würde noch einmal sagen, Demografie ist nur Anteil von der Gleichung, was die AHV anbelangt. Aber wenn wir jetzt anschauen, wie die Jahrgangsverteilungen bei uns sind, die Geburt der starken Jahrgänge sind zwischen 1960 und 1973 bei uns im Land. Dort ist der grosse Klumpen, wo wir sehr, sehr viel mehr Leute pro Jahrgang haben als vorher und nachher. Die werden halt pensioniert und die sind dann pensioniert in den Jahren, wo nach dem Jahr 2032 sind. Und wir müssen für eine Zeit einfach das Möglichste von dem Fonds erhalten, damit wir dort auch die Flexibilität haben, die finanzielle.
Eine Rentenalterhöhung, habe ich glaube schon mal gesagt, hätte ich persönlich kein Problem. Das grosse Problem, das ich sage, ist, dass man heutzutage mit Ü50 auf dem Arbeitsmarkt eigentlich ein Auslaufmodell ist. Das heisst, wenn einer den Job verliert, der über 50 ist, dann tut er sich extrem schwer. Und wenn du dann bis 65 arbeiten musst, ist das wahnsinnig lang.
Das ist sicher ein Problem, das wir haben in unserer Gesellschaft, dass wir, wenn man über 50 ist und arbeitslos wird, und schnell etwas haben sollte, dass es schwierig wird oder dass man sehr lange so haben muss. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben ja Erfahrung bei uns im Land mit Rentenalter 65. Das ist ja bis vor ein paar Jahren so gewesen, mal mindestens für Männer. Das heisst, wir wissen etwa, wie schlimm oder nicht schlimm es kommt. Und ich erwarte eben darum keine grosse Änderung, leider auch nicht eine positive Änderung, gegenüber dem heutigen Zustand. Aber wenn wir schnell Klammern aufmachen und das Thema beleuchten, ich erwarte mir aber schon, eine gewisse Veränderung auch in dem Mass. Also ich bin da nicht so pessimistisch wie die meisten Leute bei uns im Land, weil ich eben glaube, dass die Fähigkeiten von Leuten, die jünger sind und von denen, die älter sind, sich heute oder die letzten 10 Jahre stark unterschieden haben, weil es verschiedene Kenntnisse gegeben hat, zum Beispiel von Computer oder computerartigen Dingen. Weil Ältere mit dem einfach nur zurechtgekommen sind und die Jüngeren mit dem zurechtgekommen sind und es beliebter gewesen sind am Arbeitsplatz. Aber das wird sich ausnivellieren. Leute, die heute 50 sind, können in der Regel gut umgehen mit einer ganzen Maschine. Und wenn sie in 10 Jahren 60 sind, werden sie ihre Eigenschaften wohl nicht verlieren. Und der Unterschied zwischen einem 30-Jährigen und 60-Jährigen ist dann, was die Kenntnis von diesen Gerätschaften anbelangt, nur mehr so gross.
Wäre glaube am Schluss, wäre es glaube ich, die wichtigste Sache, wäre ein weiterer Zeitplan vielleicht noch. Von dem lasse ich laufen bis Ende März. Dann sagen Sie, ist Ihre Erwartung oder Hoffnung, dass es schon im September in erster Lesung in den Landtag kommt?
Ja, wir rechnen für grössere Gesetzesprojekte etwa ein Jahr Durchlaufzeit. Das heisst, 3 Monate macht man Vernehmlassung. Dann muss man die Vernehmlassung verarbeiten. Wenn die Vernehmlassung verarbeitet ist, ist es schon zu spät für die letzte Sitzung vor der Sommerferie. Also wird es die erste Sitzung nach der Sommerferie sein, wo der Landtag sich das erste Mal damit befassen kann. Sofern die Vernehmlassung vernünftig ausgeht. Also werden wir im September Landtag erst mal darüber reden können und dann hängt es halt davon ab, wie viele Aufgaben das man noch hat für die zweite Lesung. Und wenn es gut geht, dann sind wir im Dezember Landtag mit der zweiten Lesung dran. Wenn nicht, dann wird es halt 16 bis die zweite Lesung dann, gemacht werden kann.
In Kraft treten wäre auf Anfangs 18?
Wir haben ja verschiedene Massnahmen und die verschiedenen Massnahmen haben verschiedene Inkrafttretensdaten. Zum Beispiel der Staatsbetrag, klar, hat einen Inkrafttreten ab 2018, weil ja bis 2017 ist er ja gesprochen schon. Und zum Beispiel das Rentenalter hat halt dann einen Inkrafttreten, wenn man genügend Vorlauf gemacht hat, dass auch die Jahrgänge, die wir genannt haben, mit 60 Frühpensionierung gehen können. Also es sind alles diese Sachen. Wir haben als Inkrafttretensdatum 17. genau, dass man das ganz 15 und vielleicht noch einen Teil vom 16 für einen Prozess im Landtag brauchen könnte und dann immer noch genug Zeit hat, um Systemumstellungen bei der AHV zu machen, dass sich der Rest vom System darauf einstellen kann und so weiter.
Hand aufs Herz, Herr Sozialminister, Sie haben mit der AHV-Revision also die ganz wichtige Vernehmlassungsvorlage jetzt präsentiert. KVG-Revision, Krankenversicherungsgesetz, ist ganz eine heisse Kartoffel gewesen, da hat es ganz massive Kritik gehagelt. Haben Sie da ein besseres Gefühl?
Ja, ich hoffe, dass die Diskussion ein bisschen ja, sagen wir, systematischer und nüchterner verläuft als bei KVG-Revision. Unter anderem eben auch darum, weil es da einfach um ein Bündel von Massnahmen geht, wo man bewerten kann und diskutieren. Und wenn man halt mit einer Massnahme nicht einverstanden ist, dann muss er halt andere nennen, die die gleiche Wirkung haben. Also da geht es immer so, wenn man das nicht macht, muss man dafür das machen, damit man den gleichen Effekt erzielt. Beim KVG sind sehr viel mehr gefühlsmäßige Sachen drin gewesen und es ist darum wahrscheinlich schwieriger gewesen. Aber es lässt sich am Anfang von der Vernehmlassung selten sagen, bei dermassen Thema, wo wirklich jeder Mensch betroffen bei uns im Land, wie es am Schluss rauskommt. Aber ich hoffe, dass die Leute nur Verstand haben, erstens, und ich hoffe, dass die Leute auch noch sich ganz genau erinnern, wie es war mit der Pensionskasse, dass man dort, wo man etwas machen hätte können, was praktisch nichts gekostet hat, dass man dort eben nichts gemacht hat. Und dass man heute bei der Pensionskasse dauernd das Thema diskutiert, wer schuld ist. Und bei AHV kann man dann eigentlich schon den Leuten sagen, er muss sich damit abfinden, dass er vielleicht euren Namen auf einer Liste tun muss, dass man 20 Jahre weiß, wer schuld ist. Damit man es dann ja auch nicht vergisst. Weil bei der Pensionskasse hat man es offenbar vergessen.
Ich meine, ich bin selber schon mal gesehen, künftiger Pensionist, wie Sie auch, absolut gefreut natürlich, dass es ja, die Massnahmen braucht. Aber ich denke, wenn man an die Kindergeneration denkt und nicht ihnen eigentlich nach uns die Sintflut das überlassen will, weil dann, glaube ich, es stimmen, es ist dann unlösbar fast.
Es ist nicht nur vom Betrag her ein riesiger Betrag, der dort auf uns zukäme, wenn wir die AHV stützen müssen mit staatlichen Geldern. Es ist noch schwieriger. Es wird dann die Diskussion losgehen, wie viel Prozent davon fließt ins Ausland. Und es wird eine Diskussion werden, die noch viel hässlicher wird als die Diskussion um die Pensionskasse von der staatlichen Angestellten. Und eine Diskussion sollte man nicht führen müssen in diesem Land, weil wenn es dann wieder eine Volksabstimmung gibt, die dann vielleicht abgelehnt wird, dann muss man es einfach damit abfinden, dass die Renten nur zahlbar sind und dass die Leute, die jetzt halt jung sind, dass sie halt im Alter keine AHV mehr haben oder noch eine stark gekürzte. Dass sie dann ausschließlich auf Pensionskassen angewiesen sind. Und das fände ich nicht gut, weil wir haben eben das Drei-Säulen-System bei uns im Land. Wir haben die erste Säule ist die AHV, die zweite Säule ist Pensionskasse und die dritte Säule sind die persönlichen Ersparnisse. Und mit diesen drei Säulen klingt es uns heute, Altersarmut bei uns im Land auf einem extrem geringen Niveau zu halten. Und wenn eine von diesen drei Säulen wegbricht, ist einfach die Gefahr höher.
Sind wir also gespannt, wie die Vorlage draussen bei den Vernehmlassungsteilnehmern und dem Volk ankommt. Ich sage vielen Dank, Mauro Pedrazzini, liechtensteinischer Sozialminister.
Ja, danke schön vielmals.
Das ist Thema von Radio L. Allseits noch einen schönen Tag, wünscht Martin Frommelt.